willkommen zu einer neuen Episode von Super Mind Sunday, dem Podcast der Entrepreneurs Organization Berlin. Ich freue mich heute ganz besonders zu Gast zu haben, den Fabian Spielberger, CEO aktuell von Pepper Media, wo ganz spannende Marken dahinter stehen, wie zum Beispiel MyDeals, und freue mich da sehr, heute in seine Unternehmergeschichte zusammen mit ihm reinzutauchen. Hallo Fabian.
Hi Miro und danke für die Einladung.
Prima. Erzähl uns ganz kurz, wer bist du, was machst du?
Genau, also ich bin Fabian Spielberger. 2007 sozusagen mit meinem Unternehmertum angefangen. Damals war MyDeals, so eine Schnäppchenseite, meine erste Firma. Habe dann über die letzten, wie lange ist das jetzt, 14 Jahre sozusagen, ich glaube, 6 Firmen insgesamt gegründet oder mitgegründet. Die sind vielleicht, die so ein bisschen so eine gewisse Besonderheit ist, die sind alle gebootstrapped, also das vielleicht, wobei im EO-Kontext jetzt nicht so unüblich, aber im Berliner Bubble-Kreis schon relativ unüblich. Was auch noch vielleicht im Berliner Bubble unüblich ist, dass sie alle profitabel sind. Logisch, die sind gebootstrapped, also muss das so sein. Und in meiner Hauptzeit, mein richtiges operatives Geschäft ist, wie du schon angesprochen hattest, die pepper.com. Das ist eine Shopping-Community in 12 Ländern. In Deutschland heißen wir MyDeals, in England beispielsweise Hot UK Deals. Da arbeiten jetzt so etwas über 250 Leute in insgesamt 12 Ländern. Wir haben 7 Büros. Und so von den anderen Firmen, die man vielleicht noch kennt, das gibt es noch zum Beispiel Urlaubspiraten. Das ist eine Webseite, eine relativ bekannte Webseite für Reise für Millennials, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ist mir auch schon über den Weg gelaufen. Wie lange bist du jetzt schon bei EO?
3 oder 4 Jahre etwa, ja. Okay. Also ich wollte eigentlich schon viel früher mal eintreten, habe es dann aber irgendwie wieder aus den Augen verloren. Und dann bin ich vor 3 oder 4 Jahren eingetreten, immer wieder mal am Hadern mit mir selber, ob ich das Zeit geben will oder nicht. Aber sehr, sehr happy und wirklich viel gelernt über die Jahre und gute Kontakte gemacht.
Prima. Wir versuchen dich noch in den Vorstand zu akquirieren. Das warst du früher oder später. Ja? Prima. Ja, du hattest gerade eine nette Einleitung gegeben zum Unternehmen. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen abholen. MyDeals, ich glaube, den meisten ist es irgendwie ein Begriff. Ich glaube, man kann euch sozusagen überhaupt nicht mehr vermeiden, ja? Auch wenn man es versuchte. Ihr habt da eine unglaubliche Reichweite. Aber wie funktioniert denn das genau, das Modell? Was macht ihr da? Arbeitet irgendwie mit Advertisern zusammen, aber den meisten ist es wahrscheinlich noch gar nicht verständlich.
Genau, also im Prinzip haben wir eine Shopping-Community gebaut. Ich sag mal so ganz, ganz platt gesagt, wie Facebook für Shopping. Also Nutzer, die die Plattform benutzen, können Angebote oder auch Services beispielsweise teilen. Also wenn du jetzt im Mediamarkt bist und meinst, au, der Fernseher, den du da gerade gesehen hast, ist aber ein super Angebot, dann könntest du ein Angebot bei uns auf der Webseite zu diesem Fernseher erstellen. Und dann würde der Rest der Community auf dieses Angebot voten, also mit heiß oder kalt bewerten. Und wenn sie denken, dass der Deal nicht so gut ist, weil es das Modell zum Beispiel irgendwo anders günstiger gibt, dann würde die Mehrheit wahrscheinlich kalt voten. Dagegen, wenn du irgendwie, sagen wir mal, 15-20% oder sowas sparst gegenüber den nächstbesten Vergleichspreis im Internet, dann würde die Mehrheit wahrscheinlich mit plus voten und sozusagen heiß. Ja, okay. Und das machen 8 Millionen Unique User pro Monat in Deutschland allein, teilen am Angebot über 500 am Tag, über 500 Angebote, schreiben mehrere tausend Kommentare, und so bilden wir eigentlich eine Art Meta-E-Commerce-Layer über all das, was passiert. Also es ist jetzt nicht wie eine Preissuchmaschine, sondern hat eher so eine soziale Komponente. Es ist jetzt auch nicht so, dass das Konzept funktioniert nicht so, dass wenn du jetzt sagst, oh, ich will jetzt unbedingt den Samsung 55 X420 günstig und ich will den am besten heute kaufen, sondern es geht eher so nach dem Motto, hey, du weißt, du willst einen 55 Zoll Fernseher kaufen und du weißt, du willst ungefähr 500 Euro ausgeben, dann ist MyDeals jetzt eine perfekte Lösung für dich, weil wir haben jetzt vielleicht keinen Deal für genau dieses Modell, aber eben idealerweise dann für ein anderes, was trotzdem auf dieses Preissegment zutrifft.
Jetzt musst du uns das mit der Community vielleicht nochmal erklären. Was sind denn das? Du sagst 8 Millionen unique im Monat. Wie kann man sich das vorstellen? Irgendwie, das sind 5 Millionen. Dealsüchtige, die dann einfach das Internet abgrasen und da was reinstellen? Oder was sind das für Leute?
Genau, also wie wir ja alle wissen, es gibt ja schon mal das Pareto-Principle, aber das trifft im Internet überhaupt gar nicht zu. Der Anteil der Leute, die Inhalte im Internet erstellen, beträgt gerade mal 1%. Ja? 99% der Leute nutzen einfach das und 1% posten auf Instagram oder Facebook oder Twitter oder eben auch auf MyDeals. Und diese Nutzer teilen es tatsächlich aus sozusagen ganz uneigennützig. Da steckt kein Eigenzweck dahinter. Das ist für uns auch wichtig. Und genau, wenn man halt meint oder wenn die meinen, ein besonders gutes Angebot gefunden zu haben, dann können die das teilen. Was Teil unserer Regeln ist, ist, dass sie eben nicht selber davon profitieren dürfen. Also man darf nicht selber der Händler sein oder weiß ich nicht, irgendwie der Bruder von dem Händler oder sowas. Mhm. Das findet der Rest der Community auch immer sehr spitzfindig relativ schnell raus. Mhm. Und 95% aller Inhalte werden so über die Community erstellt und die anderen 5% der Inhalte entstehen über die Redaktion. Das heißt, wenn jetzt ein Händler bei uns ein Angebot einstellen möchte, wird es erst von der Redaktion geprüft. Hey, entspricht das unseren Qualitätsstandards? Ja, nein. Dann wird ein Artikel dazu geschrieben, warum ist der, wenn es jetzt ein Fernseher wäre, warum ist der Fernseher besonders gut? Aber noch viel wichtiger, warum ist der Fernseher eigentlich nicht so gut? Weil wir sagen ja schon, der Preis ist gut. Also muss man ja eigentlich nur rausfinden, was kann der Fernseher nicht? Weil die Vorteile, wird ja der Hersteller nicht müde, damit die Vorteile zu erwähnen. Also kennt es bestimmt jeder, verbringt man die meiste Zeit immer damit, die Nachteile rauszufinden. Dann schreiben wir das so in einen Artikel. Darunter gibt es dann immer noch hunderte Kommentare von der Community. Hey, das Angebot ist gut, das Angebot ist nicht so gut. Ich habe den Fernseher auch, der ist besonders gut für Fußball. Oder andere Leute, okay, der ist mir ein bisschen zu teuer. Kann irgendjemand was empfehlen, das ein bisschen günstiger ist? Also man kann sich wirklich wie eine Community rund um das Thema Shopping vorstellen, ja.
Und wie kommen eure 8 Millionen Nutzer, wie finden die euch? Ist das quasi, die haben alle eure Toolbar installiert und dann springt dann immer der neueste Deal hoch oder was?
Nee, tatsächlich, also Toolbar machen wir nicht. Der größte Teil findet uns über Word of Mouth oder der größte Teil findet uns über Google und der nächstgrößte Teil findet uns über Word of Mouth und wir haben natürlich inzwischen auch eine extrem erfolgreiche App. Also so einer der Themen, auf die ich so besonders stolz bin, ist mit extrem hohen Monthly Active zu Daily Active Nutzung. Und genau, man kennt das jetzt vielleicht nicht so, aber das nutzen wirklich, wirklich viele. Also wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, also viel, viel mehr Besucher als Payback beispielsweise, ja. Oder viel mehr Besucher als Groupon oder ja, also. Mir fällt gar niemand mehr ein. Ich glaube, wir sind die sechs meistbesuchte Suche im deutschen E-Commerce. Also Amazon ist größer, eBay ist größer, Otto ist größer, Zalando ist größer, Idealo ist größer und dann kommen wir.
Okay. Und von Kategorien her, habt ihr dann irgendwie ein Spezialthema oder ist das querbeet irgendwie?
Ja, also in Deutschland sind wir noch so ein bisschen elektroniklastig, aber inzwischen gibt es wirklich fast alles. Also von Fashion, sei es jetzt irgendwelche Adidas oder Nike-Schuhe, über klassisch Elektronik, Computer, Fernseher etc. pp., aber auch Finanzthemen, was ist jetzt eine gute Kreditkarte oder welchen Broker benutzt man, bis hin zu Autoleasing-Deals, die aktuell extrem beliebt sind. Also wir verkaufen mehrere 10.000 Autos jedes Jahr allein in Deutschland. Ja.
Okay. Also ihr seid quasi so ein bisschen das Pendant zu Check24, die jetzt irgendwie auf suchende Nutzer treffen. Ja, und ihr habt quasi wirklich die heißen Deals, aber letztlich für eine ähnliche Zielgruppe und sehr breit, ne?
Genau. Also ich würde sagen, Check24 ist sozusagen so ein bisschen das Less Engaged Product. Also es ist, wenn man ein konkretes Anliegen zu was hat. Und bei uns ist es eher, wenn du mit einer Budgetvorstellung kommst. Also du weißt, was du willst. Keine Ahnung, Fernseher für das gewisse Budget eben. Während bei Check24 müsstest du genau wissen, welches Produkt du haben willst. Also eher so Push versus Pull, würde ich mal sagen.
Spannend, spannend. Du sagtest sonst so von Mitarbeitern her, glaube ich, 250, sagtest du, in der Größenordnung. Seid ihr alle in Berlin oder wie seid ihr aufgestellt?
Genau, also wir sind etwas über 100 in Berlin und dann unser zweitgrößtes Office ist in Frankreich, in Lyon, also nicht in Paris. Da sind wir so 45. Dann haben wir nochmal 10, 15 Leute in London. Dann haben wir nochmal 8 Leute in Winnipeg in Kanada, in the middle of nowhere. Dann haben wir nochmal 15 oder ein bisschen mehr als 15 Leute in Belo Horizonte in Brasilien, ein paar Leute in Polen. Ja.
Das sind alles lokale Teams? Also macht ihr jeweils in solchen Märkten, dann betreibt ihr auch Portale oder hat es auch eine
Gruppe? Nein, also ja, in allen Ländern außer Kanada, wo wir ein Büro haben, betreiben wir auch Portale. Mhm. Aber wir sind noch in viel mehr Ländern aktiv, als wir Büros sozusagen haben. Ja. Dort haben wir dann Leute lokal im Homeoffice und die Teams sind halt noch nicht groß genug, dass wir dann ein Office hinsetzen wollten. Mhm. Oder auch überhaupt jemals müssen. Also es ist
klar, ja.
Momentan ja gefragter denn je, das Thema.
Jetzt kannst du schneller internationalisieren denn je, ja, also mit diesem Setup.
Ja. Das war richtig, ja.
Worum kümmerst du dich denn jetzt speziell? So ein bisschen auf der einen Seite wahrscheinlich Mädchen für alles, auf der anderen Seite gibt es so Themen, die jetzt komplett in deinem Beritt stehen oder wo du die meiste Zeit drauf verbringst?
Ja, also die Themen, die noch so direkt bei mir hängen, sind Marketing, HR, Finance und PR. Allerdings muss ich gestehen, das ist sicherlich nicht da, wo ich meine meiste Zeit verbringe. Am meisten Zeit ist sozusagen Strategie. Mhm. Wo wollen wir hin? Dann auch sehr viel M&A. Also wir sind viel durch Zukäufe gewachsen. Mhm. Und ja, also HR.
Da.
Indirekt ist gefühlt jedes Problem HR eigentlich. Ja,
stimmt. Im Kern ja, ne?
Ja, schon echt spannend.
Machst du das allein? Das ist ja ein kleines Konglomerat jetzt quasi, also oft auf der C-Ebene sozusagen. Oder hast du da jetzt irgendwie noch Unterstützung?
Nee, genau. Also im C-Level sind wir, gibt es noch einen CTO, einen CPO und einen Chief Revenue Officer. Mhm. Generell ist es so, ich habe noch einen großen Geschäftspartner, der damals die UK-Plattform gegründet hat. Mhm. Und in den ganzen Akquisitionen haben wir es so gemacht, dass die Gründer der Plattform, der lokalen Plattform, zwar einen Teil Payout bekommen haben, aber einen anderen Teil auch in Equity in der Gruppe. Mhm. Und dadurch sind wir noch fleißig insgesamt knapp 9 Gründer sozusagen, die mit an Bord sind und auch tatsächlich operativ im Unternehmen.
Wow, okay, das ist ein gutes Modell, was ja langfristig irgendwie hilft bei solchen Akquisitionen. Ne?
Absolut, also ich glaube, die Akquisitionen, die wir getätigt haben, waren glücklicherweise alle bis auf eine sozusagen eigentlich sehr erfolgreich ausgegangen. Und ja, ich glaube schon, dass ein großes Erfolgsmodell ist, eben dem Unternehmer sozusagen die Freiheit zu lassen und auch Unternehmer mitzubleiben.
Mhm. Mhm.
Dauert dann natürlich immer ein bisschen länger. Also klar, das ist dann auch so öfters mal, wenn mal gefragt wird, so, ah, krass, wie habt ihr denn das und jenes gemacht und so. Und ich denke mir immer so, naja, also wir machen das jetzt halt im Falle von UK, was unsere älteste Plattform ist, seit 2004.
Oh Mann.
Das ist schon eine Zeit. Da kann man viele Sachen aufbauen, ja, wenn es nicht alles morgen fertig sein muss.
Ja, und wenn es profitabel ist.
Ne? Und wenn es profitabel ist, ja, richtig.
Das würde man drauf treten. Prima. Vielleicht zur Einladung. Klasse. Erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Wie voll ist dein Zuhause? Wie?
Ja, eigentlich sehr, sehr überschaubar. Also ich lebe hier zusammen mit meiner Frau in Prenzlauer Berg. Bin hier sehr, sehr happy. Versuche immer mein Zuhause mehr und mehr auszumisten, eigentlich, ehrlich gesagt. Weniger Besitz macht freier als mehr Besitz. Und
Also du hast quasi keine Kaninchen irgendwo rumsitzen.
Nee, wir wünschen uns einen Hund, aber haben es noch nicht geschafft, dieses Commitment einzugehen und auf unsere Reisen verzichten zu wollen, wobei jetzt natürlich die optimale Zeit gewesen wäre.
Ja, du warst wahrscheinlich nicht der Einzige. Ich habe mir gerade gestern von einem Hundekäufer erzählen lassen, dass die Preise sich jetzt während oder nach Covid, wie man sieht, irgendwie verdoppelt haben für Hundewelpen.
Krass.
Also brutal. Das war, irgendwie vorher hattest du einen deutschen Schäfer und Welpen für irgendwie 1.000 Euro bekommen. Jetzt ist der Preis angeblich bei 3.000. Also Züchter, ne? Die können sich, glaube ich, freuen die nächsten Jahre.
Ja. Verrückt.
Und ja. Vielleicht werden jetzt auch die Wühlmäuse gefragt, wer weiß.
Ja.
Machst du Sport oder Instrumente oder so? Hast du da irgendwas, was du zu Weihnachten zeigen kannst? Oder?
Ehrlich gesagt, so, nee. Ich war früher mal extrem sportlich und irgendwie dieses Internet hat mich leider echt viel dessen gekostet, weil da einfach zu viel Zeit immer reingegangen ist. Und jetzt sage ich immer so, die Arbeit ist so ein bisschen mein Hobby. Sonst natürlich zocke ich gern mit Freunden mal immer noch alles Mögliche von Badminton über Bowling oder Golf. Aber nichts, was ich wirklich so regelmäßig betreibe. Auch immer wieder mal ein bisschen schade, dass ich mir denke, ich müsste mir mal wieder irgendwas suchen, was ich wirklich regelmäßig machen kann.
Hast du schon Erfahrung mit Remote-Fitness? Also quasi, das waren jetzt auch die Themen der letzten Monate, ne? Also irgendwie werden irgendwelche spannenden, hochbegabten Fitnesstrainer dazu geschaltet. 20 Mitarbeiter schwitzen sich an ab. Habt ihr das mal gemacht?
Das haben wir tatsächlich, haben wir das gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, ich glaube, wir haben es nicht gemacht. Wir haben jetzt letztens gekocht, remote. Das war sehr geil, hat extrem viel Spaß gemacht. Also vor allem danach dann gemeinsam zu essen, war dann auch echt lustig. Das ist schon irgendwie spannend zu betrachten, wie sich diese sozialen Eigenschaften total ändern. Aber ich denke mir immer noch so, also ich wünsche mir tatsächlich die sozialen Kontakte am Ende des Tages auf jeden Fall zurück.
Ja, also ich glaube, inzwischen nach 5 Monaten Zoom ist das jetzt irgendwie langsam ausgetrocknet. Ja. Jetzt kann dich auch keiner mehr Zoom bomben, das wird immer unspannender.
Ja, stimmt.
Wenn du ein bisschen zurückblickst, wie warst du denn in der Schule? Also quasi, hattest du irgendwie bestimmte Lieblingsfächer oder so oder Themen, die dich schon von Anfang an irgendwie fasziniert haben?
Ja, also zurückblicken muss ich sagen, war Schulzeit echt immer richtig cool. Also ich erinnere mich tatsächlich irgendwie gerne zurück. Und eigentlich hat mir auch das meiste Spaß gemacht, wobei ich auf jeden Fall so meisten Interesse immer an den Naturwissenschaften hatte. Also Mathe, Physik, Chemie, Bio, auch so. Englisch hat mir eigentlich auch immer extrem viel Spaß gemacht. Aber generell muss ich sagen, war es schon eine spaßige Zeit, ja.
Also aus dem Elternhaus ein bisschen da mitgenommen oder war das komplett Eigeninteresse?
Schwierig zu sagen. Also ich glaube, ich hatte auch so das Glück, dadurch, dass ich noch zwei größere Brüder hatte. Weiß ich nicht, ob die mir irgendwie da immer gut helfen konnten oder so, aber so hat es sich zumindest angefühlt, dass für mich das nicht immer so super schwierig war. Und dann hat mir das auch Spaß gemacht, obwohl ich eigentlich extrem faule Person immer war und eher auf Freistunden optimiert habe und Fehlzeiten als auf bessere Schulnoten. Aber irgendwie hat es dann trotzdem ganz gut geklappt.
Ja. Hast du aber irgendwelche Wettbewerbe da mitgemacht? Also muss ja nicht Sport gewesen sein. Aber wenn du sagst, hier so Physik und Bio und so, da konnte man sich ja austoben, oder?
Doch, tatsächlich. Zu der Zeit war ich noch sehr, sehr sportlich. Da war ich auch bei Jugend trainiert für Olympia hier für Berlin angetreten im Staffelstab und Hochsprung. 400 Meter Staffel und Hochsprung, aber leider nicht zu den Besten von Berlin am Ende des Tages gehört. Oder nicht zu den, ich weiß gar nicht, wie viele da mitgenommen wurden dann zu Olympia. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es nicht geschafft.
Dürftest trotzdem unter den Top 0,2% sein damit. Das machen nicht zu viele. Ja, sehr cool. Und wie bist du anderweitig unterwegs, was Mobilität angeht zum Beispiel? Bist du eher so ein Fahrradfahrer oder Scooter-Fan, Autofahrer?
Wie gesagt, im Alter ist dann irgendwie die Faulheit gekommen und dann bin ich tatsächlich immer noch ärgerlicherweise Autofahrer, aber immerhin elektrisch unterwegs, also mit dem Tesla. Tesla Model 3 habe ich mir jetzt ziemlich genau kurz vorm Lockdown oder im Lockdown, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, geholt. Ja, das macht auch Spaß. Und sonst muss ich sagen, ich bin ja hier in Berlin, ist man ja ultramobil und nutze alles, was die Stadt hergibt, von den Mietfahrrädern zu Mietscootern zu allen Carsharing-Optionen. Ja, das ist echt genial, einfach sich über sowas, über Mobilität, sich überhaupt gar keine Gedanken mehr machen zu müssen.
Das stimmt. Ich habe gehört, jetzt mit Lilium und Volocopter hast du noch künftig noch ein paar Optionen. Wobei, die müssen erstmal die Flächen dafür in der Stadt anmieten, dass das wirklich funktionieren kann. Aber wahrscheinlich Berlin. Also mindestens auf dem Potsdamer Platz. Ne? Gehe ich mal fest von aus. Kulturell hast du irgendwie eine Lieblingsband? ein Sänger oder irgendwas, was da am Ohr klebt?
Ja, eigentlich, ich bin da sehr, ich mache einfach Spotify an und lasse es sozusagen so ein bisschen durchlaufen. Also so konkret Band nicht, aber ich höre super gerne, komischerweise, Musik aus den 80ern. Also ich bin 83 geboren, habe ich eigentlich nicht mitgemacht, aber so ganzen 80s Elektro oder auch die Rocksachen aus der Zeit höre ich immer gerne, habe so ein bisschen das Gefühl, als wäre so meine Zeit gewesen.
War eine gute Zeit. Das war, ich meine, so wie wir früher Elvis Presley gehört haben von den Eltern. Ne?
Ja, und vielleicht ist es auch so ein bisschen einfach Kindheitserinnerung. Aber genau, ich bin da total offen. Aber trotzdem, ich höre auch alles aktuelle Zeug. Also ja. von Deutschrap über Pop bis hin zu allen möglichen.
Wo kann man dich denn in Berlin finden? Oder wenn Covid vorbei ist, oder wie war es vorher? Hast du irgendwo was, wo du regelmäßig ein bisschen Dampf ablässt? Oder?
Ja, tatsächlich. Also ich bin so, Clubs und Bars ist bei mir total verloren gegangen. Also ab und zu mal noch, weil wir es Muschel wie Obermeier direkt gegenüber vom Büro hatten, war ich da immer wieder ganz gerne. Aber das hat ja jetzt leider permanent geschlossen. Mhm. Ich gehe aber lieber so in Restaurants und dann auch ab und zu mal sozusagen gerne auch in die schöneren, besonderen Läden und so was gefühlt, wo ich jetzt auch nochmal so drüber nachdenke, was ich wirklich extrem vermisse, ist essen zu gehen und Zeit mit Freunden am Tisch zu verbringen. Und da finde ich zum Beispiel Zenkichi total cool. Mhm. Das ist so ein Japaner in Mitte, der im Untergeschoss ist. So, sobald man die Treppen runter ist, funktioniert auch kein Handy mehr. Das heißt, wer zu spät kommt, kommt tatsächlich zu spät, ohne es zu sagen oder ohne, dass man es mitbekommt. Hat so ein bisschen so abgetrennte Tische, also fühlt sich alleine und trotzdem irgendwie im Restaurant. Das ist sehr, sehr, sehr coole Atmosphäre.
Ja, ja. Ja, liefern die auch oder musst du jetzt aussitzen?
Tatsächlich liefern die jetzt seit ganz kurzem, liefern die über Volt. Genau, seit kurzem kann man es liefern lassen. Das habe ich auch sehr viel gemacht, tatsächlich viel in der Lockdown-Zeit immer wieder probiert, so Sachen liefern zu lassen.
Ja, das ist ja das Gefährliche. Also du kannst jetzt eigentlich, du machst weniger Aktivität und Sport und kannst ja viel schneller irgendwas Schönes nach Hause bestellen. Ne? Also ich glaube, zumindest bei mir habe ich irgendwie 1-2 Kilo dazugeholt.
Wobei, das muss ich sagen, da habe ich eigentlich, ich glaube, dadurch, dass ich dann halt nicht mehr im Büro bin und wir sind halt in Mitte und dann ist alles um dich rum, dann gehst du jeden Mittag Mittagessen gehen. Da bin ich tatsächlich ein bisschen gesünder unterwegs. Und auch sonst, ich war tatsächlich eigentlich, ja, ich bin echt sträflich faul, gehe auch oft zum Abendessen halt raus. Und dann, ich würde sagen, ich habe eher ein bisschen was abgenommen. Ja.
Jeder kommt von einem anderen Level, ne?
Ja, stimmt
was. Was die Mittagspause angeht. Prima. Jetzt musst du uns noch eins erzählen. Denk mal an die unsinnigste Idee in deinem Leben. Was kommt dir denn da hoch?
Ich weiß nicht, ob es meine unsinnigste Idee war, aber worüber ich mich schon immer manchmal ärgere, ist tatsächlich, ich hätte nicht so viele Firmen gründen sollen über die Jahre und mich mehr auf mein Kernthema fokussieren. Aber gerade als ich noch so in meiner Sturm- und Drangphase in der jungen Zeit, hatte ich immer das Gefühl, das kann ich noch besser machen und das ist ein Problem, das muss ich unbedingt noch lösen und daran muss ich noch arbeiten. Und ja, daraus sind inzwischen oftmals größere und gute Firmen entstanden. Mhm. Aber für mein Freedom of Mind, für meine sozusagen für meinen Kopf, für die Gedankenfreiheit ist es echt sehr schwierig, auf so vielen Themen gleichzeitig zu sitzen und da versuchen, Hochleistung zu bringen. Das ist, war rückblickend sehr, sehr, sehr anstrengend. Und inzwischen habe ich natürlich überall gute Teams gefunden, die da drauf sitzen. Aber das war nicht leicht, ja.
Und warum glaubst du, ist das so entstanden? War das eher opportunistisch oder bist du so ein bisschen der Triebige, der immer wieder irgendwie was Neues braucht?
Ja, also das ist sicherlich so ein bisschen immer der Ehrgeizgedanke. Und am Anfang war es wirklich bei mir so, dass ich habe gesehen, okay, das macht jemand, aber das finde ich voll schlecht. Oder ich bin der Meinung, ich könnte es besser machen. Und dann wollte ich das auch unbedingt gerne besser machen. Mhm. Und wenn ich dann eine Opportunity da gesehen habe, dann dachte ich mir, okay, dann ist da eine Firma bauen. Und jetzt bin ich tatsächlich so ich habe immer noch ständig diese Gedanken, wo ich mir denke, ah, okay, das ist noch cool, das ist noch cool. Aber ich glaube, so geht es ja vielen Unternehmern, dass an den Ideen mangelt es tatsächlich nicht. Es mangelt nur an der Zeit. Ja. Und genau, jetzt so im etwas höheren Alter merke ich langsam, dass meine Stunden doch etwas begrenzt sind. Mhm. Genau, wenn es dann vielleicht nicht nur noch immer 24/7 um Arbeit geht, sondern auch mal um andere Themen, das dann echt wird es schwierig.
Das heißt, du machst dann irgendwie dann 500 Millionen Venture-Fonds auf in 5 Jahren und berätst dann quasi nur noch so aus den oberen Sphären. Ja, also das ist ja eigentlich das Geheimrezept, ne? So in der Progression eines Unternehmers, wo man sagt, und dann kann ich halt immer noch irgendwo überall mitmischen und sehe viel und rede mir zumindest an, ich bin eng dabei. Ja?
Ja, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob mich das glücklich machen würde. Ich committe dann schon sehr gerne auf einzelne Themen sehr viel Zeit und mir reicht es irgendwie nicht so, nur so Impulse oder sowas zu geben, sondern ich will das auch tatsächlich machen. Und ja, das ist so, investieren ist dann gefühlt immer schwierig, weil entweder müsste ich dann so viel Geld investieren, dass ich da auch einen relevanten Stake an der Company habe, dass die ganze Zeit, die ich investieren wollen würde, sich lohnt. Das macht dann aber natürlich aus mathematischer Sicht natürlich gar keinen Sinn und auch aus meiner Zeitperspektive macht es dann, es wird es dann auch schwierig, wenn ich irgendwann mal mehr Zeit für mich haben will und nicht immer nur noch weniger.
Okay. Wie seid ihr denn jetzt rückblickend auf 2020 mit der ganzen Situation umgegangen? Also firmenseitig, vielleicht auch privat. Ja. Ich schätze jetzt nicht als jemand ein, der nach Neuseeland gegangen ist für 6 Monate. Da gab es ja auch einige. Ja. Wie hatten euch das auch berührt?
Ja, also ziemlich krass. Ich bin auf jeden Fall einer der, ich glaube, ich habe so eine Neigung dazu, immer so ein bisschen, alles ein bisschen zu extrem zu sehen. Mhm. Und wir haben dann tatsächlich relativ früh, ich glaube, also etwas über ein Jahr her, am 11. März schon alle Büros weltweit komplett zugemacht, beziehungsweise also mir wurde das dann irgendwie klar, als wir dann so im Februar oder so haben wir die ersten Nachrichtenberichte darüber so richtig gesehen. Ich weiß auch noch, da habe ich noch im Forum mit dem Andreas Richter darüber gesprochen gehabt. Mhm. Also nicht im Forum, sondern davor, Social Time, nichts confidential hier. Und ja, und dann irgendwann war mir so klar, okay, eigentlich, worauf warte ich denn jetzt, dass irgendjemand im Büro krank wird und irgendwen anders ansteckt? So, das macht ja gar keinen Sinn. So, also das erschien mir dann für nicht mehr sinnvoll und haben wir dann eben relativ schnell zugemacht, dann alle auf Remote umgestellt. Ich meine, bei uns arbeiten alle am Computer, sind eigentlich alles Knowledge Worker. Mhm. Also bis jetzt auf vielleicht die Office-Management-Stellen war da jetzt nichts, eigentlich keine große Schwierigkeit. Und wir sind zwar ja über 250 Leute, und 100 Leute in Berlin, aber insgesamt haben wir eh schon fast ein Drittel oder so der Leute, die im Homeoffice arbeiten. Also war es jetzt technisch gesehen war es jetzt überhaupt gar kein Problem. Es war wirklich eher so die kulturelle Umstellung. Ja. Total viel gelesen. Okay, was machen Remote Work Companies hier? Basecamp, GitLab etc. pp. Mhm. Gemerkt, dass es, glaube ich, ein ganz schöner Clash wird mit der Kultur, so wie wir sie im Unternehmen leben, mit der Kultur, wie ich gerne mein Unternehmen führen möchte. Mhm. Und dann schon immer so ein bisschen in der Hoffnung, ja, okay, so, wann kann ich wieder aufmachen? wann können wir wieder zurückkommen? Wir müssen jetzt Entscheidungen treffen, jede Menge Entscheidungen treffen. Und gefühlt ist es durch das Homeoffice-Work, man trifft vielleicht bessere Entscheidungen, also es ist alles ein bisschen langsamer und durchdachter. Mhm. Mhm. Ja, aber das ist nicht so mein Style oder unser Style. So, mein Ziel ist schon wirklich extrem viele Entscheidungen zu treffen und möglichst schnell durchzuiterieren, anstatt, keine Ahnung, irgendwie 3 Schleifen oder sowas zu fahren. Ja, dann. Mhm. Aber gut, wir müssen uns genau wie alle anderen auch dadurch kämpfen. Dadurch, dass wir noch so viele Büros haben, dann hast du immer wieder lokale Unterschiede. In England ist es so, in Frankreich ist es so, in Kanada ist es so. Ja, und da war ja dann einfach komplett zumachen, so die einfachste Lösung.
Was fehlt dir denn am meisten oder was denkst du, ist jetzt der größte Nachteil von dem Remote-Setup im Vergleich jetzt zu einem On-Site-Setup, was wir jetzt zumindest in Berlin stark erlebt haben?
Ja, also für mich persönlich ist es tatsächlich, also normalerweise spreche ich an einem Tag, ich sag mal so mit 20, 25 Leuten und habe irgendwelche indirekten Kommunikation, wo man hier nochmal das etc., du kriegst einfach so ein bisschen was mit und kannst Entscheidungsprozesse extrem beschleunigen. Und jetzt habe ich so, ja, ich weiß es nicht, also wenn ich 15 Entscheidungen aktuell am Tag durchkriege, dann ist das viel. Und das fehlt mir wirklich extrem, also mehr indirekten Kontakt zu haben, diesen Watercooler-Talk sozusagen. Haben wir auch immer wieder mal probiert, so zu initiieren über andere Methoden. Aber das war, also wir haben da auf jeden Fall nicht die Lösung für gefunden.
Hast du einen Tipp, was ihr irgendwie entwickelt habt, Prozess oder Tools, was ihr jetzt als sehr wertvoll im Remote empfunden habt?
Ja, also das machen, glaube ich, viele. Aber also Whiteboards zu nutzen ist bei uns jetzt gerade aktuell, also Jamboard, was bei Google Meet integriert ist, oder Miro, passend zu deinem Namen, Miro.com.
Schon entschuldig.
Ja. Und wir haben so ein, jetzt vor kurzem, wie heißt denn das, RetroTool.io oder sowas, keine Ahnung. Also es ist im Prinzip einfach ein hier, wie nennt man das nochmal, gelbe Zettel, wie heißen die? Merkzettel?
So, ja, Merkzettel. Genau. Yellow Stickers.
Post-its. Genau, so Post-its-Sticker, wo dann halt alle ein bisschen was draufschreiben können und besser gleichzeitig kollaborieren können. Das ist auf jeden Fall eins der großen Tools. Und sonst natürlich, wer Slack nicht benutzt, gut, der war sowieso schon aufgeschmissen.
Mit dem Stein, ne? Genau.
Das ist, hat uns auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen, den Allerwertesten gerettet.
Aha.
Also das war schon krass auch, wie die, also das hat man gut gesehen vor Lockdown und dann nach Lockdown, wie die Nachrichten in die Höhe geschnellt sind.
Extrem, ne? Ja, ja. Und wie war das businessseitig? Wie hat euch das da berührt?
Genau, also anfangs hatten wir extrem Angst, dass viele unserer Partner pleite gehen würden. Also viele unserer Partner sind halt auch die Großen, die man so kennt, die dann oft auch Omnichannel und so unterwegs sind. Und ich hatte dann schon durchaus Angst, dass so Filialschließungen uns indirekt schon sehr stark betreffen konnten würden. Aber die Regierungen haben ja da, glaube ich, alle in nahezu allen Ländern wirklich ganz gut unterstützt. Es gibt dann leider wirklich ein paar erschreckende Ausnahmen auch innerhalb Europas. Nichtsdestotrotz waren wir davon eigentlich dann nicht so betroffen. Und dann im ersten Lockdown, wo sich natürlich auch viele noch in ihrem Homeoffice ausgestattet haben und ich glaube auch noch niemand, die das Ausmaß der Zeit, der wir sozusagen zu Hause verbringen würden, ankonnte, haben wir eigentlich ganz gut profitiert. Und danach war es aber eher so, ich würde sagen, ja, also wir sind nicht Verlierer, aber wir sind ganz sicherlich auch nicht einer dieser Gewinner, die irgendwie hier 80% oder 100% hier gemacht haben.
Welche Konsumertrends habt ihr da gesehen, jetzt so seit Ausbruch?
Ja, das war eigentlich jetzt nicht so nichts Besonderes, das, was wirklich die alle anderen auch gesehen haben. Also Elektronik ist komplett verrückt. Also alles, was irgendwie Homeoffice, Monitor, Drucker, Mäuse, Webcams, Mikrofone, Headsets, es ist komplett, also das gab es wirklich noch nie. Also einer der großen Elektronikpartner von uns, mit dem hatten wir auch gesprochen, und er meinte, die geben ja so eine UVP sozusagen an den Handel raus. Also nicht die UVP, sondern der empfohlene Verkaufspreis. Also das heißt zwar UVP, aber es gibt dann nochmal so einen niedrigeren Preis sozusagen. Und die meinten, das ist das erste Mal, dass sich der Handel durchgängig daran hält und sogar höher verkauft, also zu höheren Preisen verkauft, als die rausgeben. Das war schon echt verrückt. Und dann natürlich Home and Living ganz stark. Also die Leute, die sich am Balkon oder ihre Wohnung nochmal neu eingerichtet haben.
Ja.
Also nichts Besonderes. Fashion, ich meine, das haben wir jetzt auch kann man ja auch an den Zalando-Zahlen sehen, ist schon runtergegangen. Also, weil die Leute halt, keine Ahnung, zu Hause reicht auch der Pyjama.
Genau. Ja, wobei bei denen hat sich es eigentlich sehr schnell erholt, ne? Also es war ja erst ein Riesenabsturz, ja, 2 Monate gefühlt, und irgendwie Zara, Inditex hat irgendwie vermeldet, dass sie da für 2 Milliarden Lagerware schrotten müssten. Aber dem ist dann doch irgendwie gar nicht so schlimm gekommen. Ne? Und dann hast du natürlich selbst jemanden wie ein Adidas, der da 2 Milliarden, glaube ich, kassiert hat und dann kurz danach dann doch irgendwie wieder relativ stabil dagestanden hat. Ja.
Verrückt.
Also, ja, war verrückte Zeit. Ne? Wie guckst du nach vorne raus? Was bleibt vielleicht euch jetzt auch als Firma da irgendwie erhalten? So, du sagst ja selbst, so Remote ist natürlich so ein Thema, man findet sich irgendwie damit ab. Ist das jetzt, wird das irgendwie ein integraler Bestandteil? Macht ihr jetzt irgendwie künftig 4 Tage Homeoffice, 1 Tag on-site oder wie denkt ihr darüber nach?
Ja, also momentan ist er noch, also ich ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir vor Juni überhaupt zurück ins Büro können aktuell. Mhm. Wir sind da noch relativ ergebnisoffen, was jetzt die genaue Lösung sozusagen am Ende des Tages angeht. Wir werden auf jeden Fall weiterhin mehr Remote hiren. Also wir hatten ja eh schon über ein Drittel der Leute Remote, aber wir werden jetzt auch mehr Positionen, die wir normalerweise im Office haben, komplett remote hiren. Und wir müssen natürlich viele der Prozesse einfach so halten, also was es wirklich gebracht, also viel gebracht hatte. Also wir hatten schon vorher eben viele Remote-Leute, aber ich glaube, also auch ich oder speziell auch ich hatte kein wirkliches Empfinden dafür, was das eigentlich bedeutet, fully remote zu arbeiten. Mhm. Und dieses Empfinden oder Verständnis jetzt dafür ist definitiv da. Und also in einem Meeting, wo 2 Leute in einem Meetingraum sitzen oder 3 Leute und irgendwie 1 oder 2 Leute sich remote dazu wählen, das wird es auf jeden Fall nie wieder bei uns geben. Das ist, so kann man kein faires Meeting halten.
Ja. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was wir gemerkt haben. Das ist vielleicht auch ein bisschen bezeichnend für Berlin, wo du sehr internationale Teams hast, wo vielleicht jetzt auch recht selten Englisch die Muttersprache ist und das Ganze per Remote und ohne Whiteboard, also ohne einen guten Whiteboard, ist einfach schwierig. Ja? Und das führt tatsächlich auch zu solchen Themen, was du erwähnt hast, dass einfach Entscheidungsprozesse deutlich länger dauern. Ja, zieht sich einfach hin, manchmal durch Missverständnis, manchmal, weil es nicht schneller geht und so weiter.
Ja, das macht mich absolut wahnsinnig. Genau, also dann hast du irgendwie noch Zeitverschiebungen oder sowas und dann geht noch mal einmal irgendwas hin und her. Also leider muss man sagen, wir haben super, bin mega, mega, mega stolz auf mein Team und wir haben super viel geschafft, aber diese Entscheidungsgeschwindigkeit, da sind wir einfach viel langsamer geworden und ich kann mich ehrlich gesagt noch nicht so richtig damit anfreunden beziehungsweise akzeptieren, dass es so weitergehen kann. Also entweder müssen wir irgendwie noch bessere Prozesse finden, um das zu beschleunigen oder, was ich mir auch manchmal denke, eben doch nochmal klarer zu strukturieren, wo macht denn Office-Arbeit überhaupt Sinn, in welchen Positionen und wo ist es vielleicht wirklich einfach komplett nicht nötig.
Ja. Na, ich persönlich wünschte mir irgendwie bessere, manchmal auch externe Guidance, für welche Funktionen oder welche Tasks jetzt speziell remote besonders gut geeignet ist und beziehungsweise auch on-site besonders gut geeignet ist, damit man dann quasi eher die Arbeitsweise darauf anpassen kann, ja, und weniger jetzt auf einzelne Stellen bezogen unbedingt. Ja,
ja und das stimmt, aber wobei ich glaube bei unseren, du bist ja auch relativ tech-heavy unterwegs, man muss ja schon mal sagen, also das gibt's ja eigentlich in keinem anderen Job, wo also Programmierer organisieren ihre eigene Arbeit in Tools. Die kommen zu mir und sagen, hey Fabi, hier gibt's noch ein extra Tool. Ich habe das schon durchgerechnet. Das kostet zwar irgendwie, weiß ich nicht, 25 Euro im Monat, aber dadurch kann ich irgendwie 3 Tasks mehr machen und meine Arbeit ist besser strukturiert. Können wir das bitte für die Firma anschaffen? Ja, also ich meine, bessere Mitarbeiter kannst du ja kaum wünschen.
Genau. So kannst du mir noch ein Turbo verpassen, ja?
Ja, genau. Das ist so strukturiert. Aber dann hast du halt das komplette Gegenteil von Mensch, sage ich jetzt mal so, oder vom Charakter bei den Sales-Leuten oder sowas, die oftmals bei Struktur halt sowas dann eher als unpraktisch oder aufwendig empfinden.
Genau. Ja, das ist halt eine andere Art, völlig andere Art von Arbeitsweise. Ja. Weil es wird sich zeigen. Also ich glaube, wir sind jetzt auch irgendwie dabei, das ein bisschen so reinzuphasen, ja, aber auch mit aller Vorsicht und allem, was dazugehört, ja, aber irgendwo, ich suche noch nach dem Nugget, der eigentlich besser funktioniert als vorher. Ja, und möglichst auf der Basis dann irgendwie weiterzuarbeiten.
Ja.
Ist eine Herausforderung.
Absolut. Also ich habe den Nugget noch nicht gefunden.
Ne? Aber da bist du nicht allein oder sind wir nicht allein? Das habe ich schon so häufig gehört. Ja.
Ja.
Immer. Dann lass uns noch mal zurück an die Anfänge deines Konglomerats, nenne ich es jetzt mal, in der Werbebranche im weitesten Sinn zurückgehen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie hast du es denn damals gestartet? Du hast gesagt, bootstrapped, quasi auch irgendwie von Anfang an profitabel. Ich zähle euch mal so ein bisschen eher zu den Urgesteinen in der Online-Werbung. Ja. Die Marke, die hat sich sehr stark penetriert, jetzt gerade in Deutschland natürlich mit MyDeals. Wie ist denn alles losgestartet? Wie kommst du überhaupt dazu, so ein Thema zu erschließen? War das von Anfang an geplant? Erzähl doch bitte mal.
Nee, also eigentlich gar nicht. Ich muss gestehen, also ich habe viele Sachen, so indirekt bin ich irgendwie immer unternehmerisch tätig gewesen, ohne dass ich mir das so tatsächlich aufgemalt habe und kam eigentlich so, also ganz früh habe ich mal, da war ich noch 14 oder sowas, da hatten wir gerade unser erstes Internetmodem bekommen, dann habe ich so Webseiten gefunden, wo man Consumer Electronic aus Hongkong bestellen konnte und dachte ich mir, ah, das ist ja eine geile Idee. Dann habe ich Sachen aus Hongkong bestellt und dann in Deutschland weiterverkauft. Das war schon sehr witzig. Dann später dachte ich mir irgendwann mal, Internet war für mich irgendwie immer klar, dass ich da was machen wollte und habe immer viel da ausprobiert. Und dann war es so, also ich bin einfach extrem technikaffin und ein großer Handy-Nerd gewesen. Ich wollte immer damals waren das ja noch so Handys, die irgendwie, mein Handy kann MP3s abspielen oder mein Handy hat ein Farbdisplay oder so, das waren die Features. Ja. Und da wollte ich halt immer das Neueste haben und als Student hast du halt wenig Kohle. Und hab dann nach Tricks gesucht, wie ich mir das halt eben sozusagen mehr oder minder kostenfrei ermöglichen konnte. Und dann haben mich in der Uni relativ viele meiner Freunde gefragt, so, hey, warum hast du jetzt schon wieder ein neues Handy? Wie geht denn das? Und so. Genau. Und dann dachte ich mir, okay, eigentlich könnte ich ja mal das ganze Wissen sozusagen, was ich hier aufgebaut habe, oder meine ganzen Tricks irgendwie ins Internet schreiben. Und dann habe ich einfach einen Blog, also tatsächlich einfach WordPress installiert gehabt. Und dann mal einfach so angefangen, wild ins Internet zu schreiben. Das noch vor Facebook, vor Twitter. Ja, und Google fand das dann tatsächlich nicht schlecht, ohne dass ich irgendwem davon erzählt hatte. Waren dann auf einmal irgendwie 300 Besucher auf der Webseite, was mir damals komplett unglaublich erschien. Und da hatte ich aber auch noch kein Verständnis dafür, irgendwie, ob ich damit Geld verdienen könnte. Also mir war irgendwie schon bewusst, dass es Leute gibt, die mit Webseiten Geld verdienen. Aber das, so ich sag mal, als ich dann verstanden habe, ah, okay, da könnte ich Besucher bekommen, war so eher die Idee, vielleicht kann ich mir eines Tages davon einmal im Monat ein neues Handy oder so kaufen. Das wäre schon geil. Oh. Ja, und dann ist irgendwann die Ambition, genau, also ich habe das relativ genau, also MyDeals habe ich relativ genau mit dem Anfang meiner Diplomarbeit gestartet. Ich habe Nanotechnik in Würzburg studiert.
Nanotechnik in Würzburg?
Oh, genau.
Okay. Ja. Ich bohre nachher nach, wie du dazu gekommen bist. Erzähl bitte weiter.
Ja. Und dann, genau, da musste ich halt während meiner Diplomarbeit immer in so einem dunklen Kämmerchen sitzen und den ganzen Tag eigentlich nur messen und am Computer sein. Und ja, stattdessen saß ich halt eigentlich hauptsächlich an MyDeals und habe sozusagen dann dieses eine Jahr genutzt, noch auf Kosten meiner Eltern leben zu können, zu verstehen, wie Online-Marketing funktioniert, zu verstehen, wie ich damit Geld verdienen könnte und habe dann tatsächlich sozusagen mit dem Abschluss meiner Diplomarbeit mich dann selbstständig gemacht, wie man vereinfacht sagt. Also es war jetzt kein Startup oder sowas. Und dann war ich auch ganz lange alleine. Also ich war noch mal ein Jahr lang alleine, dann war ich ein Jahr lang zu zweit, dann war ich zwei Jahre lang zu viert. Also das war kein Overnight-Success.
Wann habt ihr das gelauncht genau?
Also 2007. April 2007. Okay. Ja, und so der richtige, dieser Vollschub, dieses extreme Wachstum ist dann eigentlich eher Ende 2013, Anfang 2014 erfolgt, wo wir das Modell dann international ausgerollt haben. Und da sind wir dann halt von, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir dann, wie viele waren wir? Ja, so ungefähr 30 Leute oder sowas. Von Ende 2013, Anfang 2014 auf jetzt die über 250 gewachsen, ja.
Okay. Und worauf führst du das zurück? Quasi also diese Phase 2007 bis 2013, die sich offensichtlich von der Zeit danach unterschieden hat. Was habt ihr anders gemacht?
Also der große Hebel war auf jeden Fall Internationalisierung und auch, dass das erste Mal Prozesse standen, um, ja, skalieren klingt jetzt wie so ein großes Buzzword oder so, aber tatsächlich, genau, so der erste Programmierer ist eine Revolution, Der zweite macht auch noch Sinn, aber ab dann genau steigt die Kurve der Effizienz auf einmal gar nicht mehr, sondern flacht sehr, 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 sehr stark ab und dann erst wieder ab so einer der nächsten gewissen Schaltgröße mit der Einführung von Prozessen und so funktioniert es dann wieder besser. Und das war wirklich so der Knackpunkt, dass wir dann mehr Länder gleichzeitig machen konnten, fokussierter auf den Themen arbeiten konnten, die wirklich Impact getrieben haben.
Okay. Das heißt, du warst eigentlich nicht so von Anfang an so Werbenerd, sage ich mal, sondern das war jetzt wirklich aus dem Thema, es war schon immer alles so sehr stark auf E-Commerce-Interesse begründet, ne?
Absolut. Also ich glaube, was MyDeals ausgemacht hat und was damals keiner verstanden hat und was ich immer wieder versucht hatte zu erklären, aber auch nicht das richtige Wort dafür hatte, ist, wir haben eigentlich Content-Marketing gemacht. Genau. Also, ich habe alle meine Energie und alles, was ich hatte, alles Kapital sozusagen, alles Geld nicht in Marketing gesteckt, sondern in gute Inhalte auf der Plattform. Mhm. Und ja, heute wird das sozusagen als Marketing natürlich von allen gepriesen. Mhm. Damals gab es halt kein Wort dafür und erschien auch noch nicht so wie die super logische Marketingmechanik.
Ja, ja. War das für dich in der Phase, also wenn du so guckst, ne, 2007 bis 2013, das ist ja auch schon so eine Zeit, hat das so deinen Erwartungen entsprochen? Ja, also quasi 30 Mitarbeiter. Oder was hat jetzt quasi so die Zündung für dich gegeben, dass du da jetzt irgendwie die Firma auf ein anderes Niveau nochmal entwickeln möchtest?
Also das Thema war eigentlich so, die Vision, wo ich mal hin will, war mir eigentlich schon immer relativ klar, wobei nicht schon immer, aber das hat sich dann zu diesem Zeitpunkt viel klarer gestaltet. Also der Knackpunkt war für mich wirklich, als ich verstanden habe, dass E-Commerce eigentlich ein globales Thema ist. Mhm. Ich dachte mir immer, okay, der Kern, der Grund, warum wir erfolgreich sind, ist, weil wir gute Inhalte haben. Und nur weil ich gute Inhalte in Deutschland habe, heißt das nicht, dass ich gute Inhalte in Polen haben werde. Und deswegen habe ich immer gesagt, das bringt gar nichts, dass wir eine gute technische Plattform haben fürs Internationalisieren. Lass uns weiter auf Deutschland fokussieren. Und dann irgendwann ist tatsächlich durch meine damalige Freundin beziehungsweise heute Frau bei mir so der Stein gefallen. Die hat immer bei ASOS, so einem Online-Shop aus England, bestellt. Und da habe ich so gefragt, so, hast du dir eigentlich mal darüber Gedanken gemacht, dass du, wie das so ist mit Zurückschicken und dass du eigentlich aus England bestellst und so? Und dann meinte sie, nö, hat sie nie drüber nachgedacht. Und dann war es wirklich, das war für mich so, oh Mann, na klar. So, E-Commerce wird auf jeden Fall global. Und also wenn es nicht global wird, ist es zumindest pan-European. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir eine Plattform dafür bauen. Weil dann ist ein Deal in Deutschland, ein Deal in Polen, ein Deal in Frankreich, ein Deal in England. Okay, England ist ein schwieriges Thema. Aber ja, generell dachte ich so, okay, das ist klar, irgendwann verschicken alle europaweit oder vielleicht sogar weltweit. Mhm. Und irgendwann gibt es Logistics as a Service sozusagen. Dann sind auch alle Marken natürlich daran interessiert, weltweit oder zumindest europaweit ihre Produkte zu verkaufen. Mhm. Mhm. Und das war dann so wirklich der Startschuss zu sagen, okay, das wird was Großes. Ich glaube daran, ich weiß, wie wir da hinkommen. Ich kann es machen.
Okay. Und an welcher Stelle hast du jetzt quasi für dich dort auch das Thema Organisation nochmal richtig in die Hand genommen? Hat sich das jetzt durch die Transaktion, durch die M&A-Transaktion ergeben? Oder hast du das jetzt irgendwie gezielt hingesetzt, dass du gesagt hast, okay, da brauche ich jetzt
das mal ein ist richtiges eigentlich, Ja, das ist tatsächlich eher durch Pain entstanden. Ja. Also gefühlt habe ich es natürlich immer bei allen anderen Unternehmen gesehen und oder ich habe dann immer probiert, mich natürlich von den Unternehmen, die ich bewundert habe, es abzugucken, versuchen zu lesen, wie es die anderen machen. Jedoch musste ich entgeistert feststellen, dass ja Prozesse, die irgendwie bei Google geil funktionieren, in einem kleineren Unternehmen vielleicht nicht die besten Prozesse sind. Und nur weil ich, keine Ahnung, sozusagen das Unternehmen oder die Produkte dahinter gut finde, dass es nicht zwangsläufig heißt, dass deren Organisation die richtige ist für mich. Aber das hat tatsächlich wirklich lange gedauert und viel Schmerzen verursacht. Und ich glaube, wenn ich mir manchmal so angucke, das wird tatsächlich immer noch so gepriesen, ja, hier, keine Ahnung, mach OKRs und so weiter und so fort. Und ich kann nur sagen, ja, je länger man, oder meine Erfahrung ist, je länger du irgendwie auf OKRs verzichten kannst, umso besser. Wenn du so viel Kommunikation in deinem Unternehmen hast, dass sich alle gut informiert fühlen, dann würde ich nicht den Overhead eingehen, das noch weiter durchzustrukturieren. Mhm. Aber klar, ab einer gewissen Größenordnung kommt dann eben dieser Wunsch aus dem Unternehmen, wo vielleicht nicht mehr jeder weiß, in welche Richtung rennen wir denn eigentlich, dass man dann halt durchgängig gucken kann, wo ist dann eigentlich die Ziellinie und laufe ich noch in die richtige Richtung. Und dafür ist dann natürlich sowas richtig cool. Ja.
Gab es irgendwie so Milestone bei euch in der Unternehmensgeschichte, wo gesagt hat, also das, da hat sich dann einfach, da habt ihr umorganisiert oder irgendwie Verantwortlichkeiten geschaffen oder vielleicht mal irgendwelche neuen Personen reingeholt, ab dem es dann einfach ein anderes Niveau erreichen konnte?
Ich würde sagen, das war eigentlich relativ organisch gewachsen. Also wir haben immer wieder mal auch mit externem Management rumexperimentiert und auch immer extrem viel gelernt. Inzwischen ist also mein Management-Team eigentlich alles Eigengewächse sozusagen.
Aha.
Die auch alle schon extrem lange da sind. Aber wir haben, ich würde sagen, oder ich habe auch extrem viel gelernt von jeder Management-Persönlichkeit, die mit dabei war und dann uns irgendwie 2-3 Jahre lang begleitet hat. Mhm. Immer viel dran gelernt, versucht, die positiven Dinge mitzunehmen und da weiter dran zu wachsen. Und ich muss sagen, gibt schon ein paar Themen. Also ich glaube, so die Values mal auf Papier zu bringen, hat extrem viel gebracht.
Mhm.
Auch wenn das sicherlich nicht messbar ist, aber das ist eine schöne große Größe, woran man jede Person im Unternehmen accountable halten kann.
Mhm.
Und genau, also ich glaube auch die Vision und die Mission klar zu formulieren und immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und keine Ahnung, wir haben sie im E-Mail-Futter oder sowas.
Mhm.
Das kann niemand vergessen. Wir alle wissen, wo wir hinarbeiten. Und du kannst dich jeden Tag sozusagen neu darauf einordnen.
Ja. Okay. So, wenn du jetzt dann einfach mal ein Stück zurückblickst, du bist jetzt schon seit einiger Zeit sehr erfolgreich im Geschäft. Was hätte dir denn trotzdem jemand sagen können oder sollen, als du 20 Jahre alt gewesen bist?
Ja, also aktuell natürlich, kauf mehr Bitcoin.
Blindlings.
Das ist natürlich der No-Brainer, aber sonst, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, also das Thema Fokus, das liest man viel von vielen Leuten, aber ich bin auch so ein Typ, ich will immer meine Erfahrungen irgendwie selber machen. Das wäre cool gewesen, wenn ich mir das hätte sagen können. Fokus ist wirklich extrem wichtig, nicht nur um erfolgreich zu sein, aber auch für den eigenen Seelenfrieden. Ja, das wäre cool gewesen, das früher zu wissen. Hätte mir vielleicht Zeit und Energie gespart.
Wie fokussierst du denn? Also, oder wie priorisierst du vielmehr? Woran machst du das fest?
Genau, also ich benutze auch dieses, ohne es wirklich danach zu machen, aber es funktioniert so in meinem Kopf. Ich arbeite nur an den Dingen, die extrem wichtig und extrem dringend sind. Und ärgerlicherweise für alle Leute in meinem Umkreis wird alles andere überhaupt gar nicht bearbeitet. Also ich bin einer, der macht alles auf den letzten Drücker sozusagen.
Mhm.
Aber anders funktioniert es bei mir auch nicht. Also ich glaube, unter Druck funktioniere ich extrem gut. Unter Druck leiste ich auch extrem gute Arbeit ab. Aber manchmal ist es natürlich schon ein bisschen anstrengend. Und manchmal ist es auch nicht sehr wertschätzend anderen Personen gegenüber, wenn dann eben Arbeit nicht gemacht wird, weil die nicht wichtig, aber vielleicht trotzdem dringend Bucket fällt. Aber ja, das ist so einer der Themen, die ich halt über die Jahre lernen musste.
Okay. Und von der Wichtigkeit her, gibt es da bestimmte Parameter, nach denen du das für dich einschätzt oder bewertest?
Eher unterbewusst, würde ich sagen. Also das ist, ich kann es immer ganz gut, also klar, da gibt es genauso private wie berufliche Themen. Mhm. Und ich weiß das auch immer ganz gerne, also so die besonders wichtigen Themen werden immer besonders gerne extra lange geschoben sozusagen. Im privaten Bereich, die besonders wichtigen Themen im privaten Bereich. Das ist dann immer, oder ich sag mal, eigentlich nicht nur die wichtigen, aber die unangenehmen Themen. Und dann bin ich aber sehr happy, wenn ich es dann irgendwann abhaken kann und es irgendwie raus ist aus dem Kopf und dann hat man es geschafft.
Okay. Welche Zitate schweben dir denn im Kopf? Oder gibt es da irgendwas, das du häufig denkst in dieser Beziehung?
Ja, also eins meiner absoluten Lieblingszitate ist von Bill Gates. So, ja. Wir überschätzen die Dinge, die in 2 Jahren geschehen werden, und unterschätzen die Dinge, die sich in den nächsten 10 Jahren ändern werden. Mhm. Und ich glaube, das ist super, super wichtig, im Unternehmerbereich wirklich dass ich mir das auch immer auch wieder vor Augen halte, dass die Dinge vielleicht manchmal nicht immer ganz so schnell vorantreiben kann, wie ich mir das wünschen würde. Mhm. Und auch, dass ich mir bewusst bin, es gibt immer wieder Trends, aber dann gibt es Dinge, die wirklich langfristig unser aller Leben verändern werden. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir die nicht verpassen als Unternehmer. Okay. Und sozusagen die abgehängt werden beim, keine Ahnung, Plattformwechsel.
Mhm. Bist du sehr strategisch so in der langfristigen Ausrichtung dort, oder wovon lässt du dich dort leiten?
Ja, also ich versuche tatsächlich, ist so ein Teil meiner großen Arbeit, würde ich sagen, eigentlich der Versuch, Popkultur zu verstehen und wohin wir uns als Gesellschaft entwickeln, was wir nutzen, wie wir die Sachen nutzen. Also ich bin, mein iPhone-Screen ist von vorne bis hinten, also ich voll. Ich habe mehr Apps sozusagen, als es Seiten gibt auf dem iPhone. Tatsächlich so, wenn ich eine App lösche, dann kommt einfach hinten eine andere auf die Stelle drauf.
Das Backlog.
Genau, das Backlog sozusagen. Und ich versuche wirklich extrem viel Zeit damit zu verbringen, was das speziell für mich beziehungsweise mein Unternehmen bedeutet und wie wir in dieser Welt dann zukünftig funktionieren werden. Also wie unsere Vision ist es, Verbrauchern dabei zu helfen, bessere Kaufentscheidungen zu treffen, und was das halt in einer, ich sag mal, ganz simpel in der Welt von jetzt Voice oder sowas bedeutet, wo die Leute nur noch, keine Ahnung, hey, bestell mehr Batterien oder sowas machen, wobei Gott sei Dank, das heißt Gott sei Dank, aber zumindest scheint Alexa da nicht der dominierende Faktor zu sein. Oder in der Welt, wo wir mehr so Livestreams machen für Shopping oder generell Video, Messenger etc. pp. Also ich fühle mich da sehr, sehr, sehr in der Verantwortung dafür, das fürs Unternehmen in die richtige Richtung zu treiben.
Das klingt jetzt so ein bisschen danach. Das lässt du dich ja gerade irgendwie auf die wesentlichen technologischen Trends dann ein. Also ist vielleicht auch, du hast ja auch so ein bisschen Hintergrund da, ne?
Ja.
Und da eher so zu prognostizieren, was künftige technologische Treiber sind und wie die sich auf Konsumerverhalten da auswirken, ist natürlich jetzt auch da geht man auch immer irgendwie eine Wette ein, ein paar Sachen, die sind irgendwie klarer, ne? Was ich immer persönlich schwierig gefunden habe, ist zu beurteilen, wie sich Wettbewerbsumfelder ändern könnten. Ja, und das irgendwie klarer abzusehen.
Also ich glaube, es passiert dann halt auch eben so wahnsinnig schnell. Also und vor allem, also ich glaube, wenn man irgendwas übers Internet sagen kann, das sehen wir ja immer wieder, die Entwicklungszyklen sind immer noch schneller und noch schneller. Also irgendwie die Zeit, die es dauert, bis die Services, 500 Millionen Nutzer erreicht haben, Fernseher oder Radio, Fernseher, Internet und dann jetzt irgendwie Facebook und dann, keine Ahnung, für TikTok hat es, ich weiß es nicht, 6 Monate oder sowas gedauert. Ja. Das kann wirklich von heute auf morgen sich komplett ändern. Und ja, ich empfinde es als absolut crucial zu verstehen, was das für uns bedeutet.
Ja, das ist trotzdem, da hast du so Trends wie Social Media und ähnliches und auf einmal stellst du fest, dann gibt es aber zwischen Pinterest und TikTok und Clubhouse und was jetzt alles so entsteht, aber es schwappt irgendwie immer so in eine Richtung, was jetzt zum Beispiel so ein Commerce-Thema angeht. Ne? Da hätte man vor 5 Jahren auf andere Player gewettet als heute. Ja?
Absolut.
Das irgendwie abzuleiten, die Glaskugel, die fehlt mir noch. Was war denn dein bestes Investment? Vielleicht erstmal monetär, aber dann gerne auch irgendwie zeitlich. Ne?
Ja. Also monetär wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit Bitcoin. Ich hatte das Glück, relativ früh dem Ganzen ausgesetzt zu sein. Das ist wahrscheinlich unschlagbar. Aber zeitlich ist für mich wirklich Urlaub oder Reisen Ich liebe es, neue Kulturen kennenzulernen, neue Dinge zu sehen, andere Dinge zu essen, mit Leuten zu sprechen, so die Sachen auf mich wirken zu lassen. Und auch da wieder, auch im Urlaub kann ich irgendwie nicht davon ab, aber zu gucken, wie die Kulturen da so funktionieren, was sie machen, was sie nutzen, wie es vielleicht sich ändern wird, das finde ich extrem spannend. Und für mich persönlich, muss ich sagen, war Japan mein schönster oder beeindruckendster Urlaub. Es gibt natürlich auch viele negative Dinge in Japan, aber was diese Kultur an Wertschätzung für Dinge mit sich bringt, das ist schon echt, echt unglaublich. Und ich glaube, da könnten, also wie gesagt, gibt es auch noch viele, viele negative Themen, aber von den positiven Themen könnten viele Kulturen davon was lernen.
Aha. Ist trotzdem nochmal zu Bitcoin. Ich frage wahrscheinlich eher nach der Jahreszahl und nicht nach Größenordnung. Wie zeitig warst du dabei?
Also ich glaube 2013 oder so hatte ich meinen ersten Kontakt mit der ganzen Sache, aber da habe ich es noch nicht so richtig verstanden. Und 2016 habe ich es richtig verstanden. Zu Weihnachten 2016 hatten wir allen Mitarbeitern einen Bitcoin geschenkt.
Oh.
Ja, ein paar Leute haben ihn heute noch. Also
okay.
War wahrscheinlich das beste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten.
Zwei haben es für die Pizza ausgegeben. Und was hat dich persönlich dazu gebracht, das zu halten und nicht bei 20.000 schwach zu sein?
Genau, also ich habe immer wieder mal überlegt, was zu verkaufen. Aber inzwischen beschäftige ich mich mehr auch mit dem Thema so Asset Allocation und was will ich denn irgendwie in der Zukunft machen. Und da fällt es mir wirklich wahnsinnig schwierig, irgendwas zu sehen, was nachhaltiger die Welt verändern wird als Bitcoin. Also bei Firmen gibt es eigentlich nur ganz wenige, die eine ähnlich große Vision haben. Und diejenigen, die da sind, die sind aktuell, ja,
Gaffer.
Sicherlich nicht weniger verrückt bewertet, sogar wahrscheinlich deutlich verrückter. Und dann bei den ganzen anderen Sachen, weiß ich nicht, also ich habe jetzt meine Wohnung, in der ich lebe, gekauft, aber auch ganz klassisch finanziert sozusagen und wird einfach abgezahlt. Das fällt mir echt schwierig, was Vergleichbares zu sehen. Und dann so die große Vision dahinter, denke ich mir auch immer, oder habe ich dann auch öfters mal mit Freunden besprochen, ja, was ist denn mit Auscashen und wann cash ich denn aus? Und so richtig, also wenn Bitcoin richtig, richtig gewinnt, ist ja eigentlich das Ziel, dass du niemals auscashst.
Ja, klar.
Dass das deine
Rente.
Deine Rente, die neue Währung sozusagen ist, oder der neue Wertspeicher. Mhm. Ja, und dann ist mehr auf jeden Fall besser als weniger.
Und wenn das jetzt so ein Riesenthema ist, wie du sagst, und du das als solches ansiehst, wie stellst du denn für dich sicher, dass du da jetzt entsprechend komplett dabei bist? Weil, ne, also ja. E-Commerce ist natürlich auch ein schönes Thema, ja, aber was Wachstumspotenzial angeht, ich meine, du hast jetzt natürlich auch ein großes Unternehmen dazu führen, aber was unternimmst du, um da jetzt irgendwie am Puls der Zeit damit mitspielen zu können, auch künftig?
Also definitiv, das sehe ich tatsächlich auch als Teil von Popkultur oder Teil meines Jobs, zu verstehen, wie Krypto unsere Welt verändern wird. Und bin da tatsächlich auch sehr tief eingestiegen. 2017 hatten wir auch, oder 2018, ich weiß es gar nicht mal, so eine Person Vollzeit im Unternehmen, die sich die ganze Zeit nur damit beschäftigt hat. Für mich selber ist es ja ein absolutes Hobby und ich sag mal so mein Zweitjob. So bei Nacht versuche ich immer Krypto-Twitter zu verfolgen und viel zu lesen, zu verstehen, wie sich das verändert. Aber so der Vorteil des Ganzen ist, Vorteil und der Nachteil des Ganzen ist, es dauert alles viel, 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 viel länger, als wir uns mal vielleicht irgendwann 2014, 2015 die Erfinder von Ethereum und Co. gedacht haben. Und auch als ich dann 2016 oder so dazu kam, dachte ich mir auch so, okay, das im Prinzip bauen die ja da das nächste Internet. Wie lange kann das schon dauern? Keine Ahnung, vielleicht 5, 6 Jahre, aber jetzt wissen wir, 5, 6 Jahre braucht allein der Protocol-Layer, also hier ja. HTTP und sowas zu schreiben. An den Punkten sind wir noch. Also es wird noch Jahre dauern, aber da passt dann wieder hier das Bill Gates Zitat, also Überschätzen von 2 Jahren und Unterschätzen von 10 Jahren.
Mhm. Mhm. Das hat viel vor uns, oder für dich.
Ja, für uns alle. Für uns alle.
Ja. Was war denn der beste Rat, den du jemals erhalten hast?
Uff, das ist eine gute Frage. Das ist echt schwierig zu sagen.
Oder der schlechteste, könntest du, vielleicht gab es einen.
Ja, also ich glaube, so, ich meine, Ratschläge geben wir ja nicht bei EO, sondern wir versuchen ja so von den Erfahrungen der anderen zu lernen. Und ich muss schon sagen, da habe ich, also von meinem Forum habe ich einfach extrem viel mitgenommen. So auch in, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen gemein, aber so im puncto Egoismus und einfach Nein zu sagen, ja, sozusagen zu Zeitdieben, wo man selber gar nichts mitnimmt und im Prinzip das vielleicht aus Freundlichkeit macht oder so, da einfach trotzdem zu überlegen, wie kann ich dann für die Person vielleicht Mehrwert stiften, auch wenn es jetzt nicht meine Zeit ist. Versuche ich dann trotzdem irgendwie Mehrwert mitzugeben, aber freundlich Nein zu sagen, ja.
Also eigentlich noch mehr Fokus, ne?
Genau, eigentlich noch mehr Fokus, absolut, ja, stimmt.
Okay. Was war denn dein bester Kauf, sag mal, für bis zu 100 Euro? Mehr darf es nicht gewesen sein.
Ja, tatsächlich, also
sag nicht Bitcoin.
Ich sitze hier gerade davor, also natürlich im Homeoffice sind wir hier alle zu Hause angebunden und ich habe mir für den Monitor so eine Screenbar gekauft, heißt es BenQ Screenbar. Ja. Die klipst man oben auf dem Monitor drauf und macht die sozusagen mit so einem LED-Licht, scheint die nach unten, so dass man selber nicht geblendet wird, aber der Monitor schön hell ausgestrahlt wird. Und das ist wirklich absolut super, muss ich sagen. Das ist, kostet, glaube ich, 80 oder 90 Euro. Das ist eine absolute tolles Investment. Und wer es günstiger haben will, ich glaube, Xiaomi, der chinesische Hersteller, die funktioniert eigentlich genauso gut.
Was denn das? Ne? Waren die Berliner das auch? Die Teufel oder wie heißen?
Verstanden. Nee, das ist kein Lautsprecher, ne? LED-Licht.
Nur die Lichter, okay.
Genau.
Ja, ja. Okay, sehr cool. Muss ich mir mal anschauen. Liest du sehr viel? Hast du irgendwie 1-2 Bücher, die dich da irgendwie länger beeinflusst haben, stärker beeinflusst haben?
Ja, also ich lese so mittel viel, würde ich sagen, oder eigentlich eher wenig, aber sehr gerne so Business-Bücher auf dem Kindle. Und ich glaube so, das erste Buch, was mich stark beeinflusst hatte, war Eric Ries, Lean Startup, wo es im Prinzip halt um diese Lean-Methodologie geht, anstatt viele Annahmen zu treffen und jahrelang zu entwickeln, einfach mal rausgehen, starten und gucken, wo die Probleme dann tatsächlich liegen. Das habe ich wirklich immer versucht, tief einzusetzen in allen Unternehmen und immer diese Entscheidungsweise, dass ich nicht zu viel annehmen sollte, sondern einfach testen muss. Und dann ganz aktuell, also nicht ganz aktuell, das Buch ist schon älter, aber ich habe es zumindest ganz aktuell gelesen, von Elad Gil, Handbook of High Growth Startups oder Companies oder so. Boah, das ist richtig geil. Da gab es mega viel Advice, super viel, keine Ahnung, wie sieht ein Top-Sales-Team aus, wie sieht eine Top-Company-Struktur aus, wie strukturiert man sein Board. Also wirklich, das ist absolutes Gold, meiner Meinung nach. Und vielleicht noch ein drittes, auch absoluter Klassiker, aber wer es nicht gelesen hat, The Hard Things About Hard Things.
Ja. Das Horowitz ist, also, ne?
Genau, Ben Horowitz, das ist auch wirklich absolut geil.
Ja. Sehr, sehr aus seiner Perspektive auch geschrieben.
Ja. Cool.
Prima. Wenn du ein bisschen zurückblickst, wo Licht ist, ist auch Schatten, gab es einen Misserfolg, der, an die du dich erinnerst, der auch irgendwie sehr prägsam war, aber der vielleicht auch dann irgendwie ursächlich ist für einen späteren Erfolg?
Ja, also wir haben eine sehr bewegte Vergangenheit mit Amazon und ja, wir haben, ich weiß gar nicht mehr wann, schon lange, lange her, die Partnerschaft mit Amazon verloren. Und das war ein Game Changer. Also zum Glück haben wir sehr, 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 also damals war das 35% von unserem Umsatz oder so. Aber wir haben sehr, ich sag mal, wie gute deutsche Unternehmer sozusagen gut gehaushaltet. Da hat es uns Gott sei Dank nicht das Genick gebrochen. Mhm. Und das war ein absolut ausschlaggebender Punkt. Ja, früher habe ich immer Amazon als unseren großen Partner gesehen, der, keine Ahnung, Amazon und wir sozusagen. Und dann ist mir das wirklich wie den Schuppen von den Augen gefallen, dass so, das ist kein Partner, ja. Die quetschen alle aus wie die Zitronen. Mhm. Und wenn du nicht mehr gut bist, sozusagen, wirst du weggeworfen. Mhm. Mhm. Und erst dann habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, wer sind denn unsere Partner? Was wollen denn diese Partner von uns? Wie können wir gemeinsam uns gegenseitig sozusagen helfen? Und ja, später haben wir dann wieder mit Amazon zusammengearbeitet und jetzt ist das so eine Hassliebe. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein absolut tolles Unternehmen und als Verbraucher verstehe ich auch, warum man da bestellt und so. Aber ja, damals war ich natürlich schon sehr blauäugig sozusagen an die ganze Sache herangegangen.
Und kannst du was dazu sagen, was da ursächlich war sozusagen für den, also in dem Moment, als du verloren hast, und wie weit hing das jetzt mit deinem Tun zusammen?
Das war komplett verrückt. Also so richtig nachvollziehen kann man das immer noch nicht, weil die ganzen Argumente, die damals gebracht wurden, haben nach fürsorglicher Nachforschens immer nicht gehalten. Also erst hieß es ja, ihr seid margennegativ. Fände ich ja ganz okay, das Argument. Wobei man sagen muss, dass Amazon auch lange Zeit sehr hohe Provisionen gezahlt hat, wo es, glaube ich, auch schwierig war, dass irgendein Kanal überhaupt margenpositiv war. Nichtsdestotrotz haben wir uns die Mühe gemacht, alle Daten gezogen, haben uns das angeguckt und dann haben wir gesehen, okay, aber 60% unseres Umsatzes läuft ja über Marketplace. Dann habe ich mir angeguckt, was verdienen wir denn an Provisionen im Marketplace? Was verdient denn Amazon an den Marketplace-Händlern? Haben wir gesehen, okay, da ist eine sehr, sehr gesunde Differenz da noch ganz drin, sind mit den Zahlen dann wieder zurück zu Amazon gegangen, so, hallo, ja, also das Argument, ich glaube, das kann nicht so richtig stimmen, weil guck mal hier und so, und wenn man das so und so rechnet, dann kann das eigentlich gar nicht stimmen. Mhm. Und naja, am Ende des Tages findest du es natürlich bei diesen Konzernen immer nur schwer raus, woran es liegt. Mhm. Wir haben dann später wieder eine Partnerschaft aufgenommen, die mehr fokussiert war auf Marketplace. Ja, und jetzt genau läuft das halt immer so, ich sag mal, im Hassliebe-Zustand miteinander weiter. Aber es ist keine unkomplexe Beziehung.
Ja, ich glaube, für wenige, die jetzt irgendwie so ein, zum Teil auch eine hohe Abhängigkeit irgendwie von einem Player wie Amazon hatten. Also mir ist das bewusst aus der Industrie. Da gab es ja den großen Rückzug aus der Werbeseite von Amazon, ja, so mit Beginn von Covid, ne? Das heißt quasi dort irgendwo der Fokus auf Essentials.
Stimmt, ja.
Und in dem Moment, da hast du halt sehr große Player gehabt, bei denen irgendwie Amazon 50% der Umsätze fast geschoben hat, die da über Nacht tatsächlich sehr stark drauf reagieren mussten. Insofern, also da kam so ein Wesenszug von Amazon wohl durch, was ich gehört habe. Ja, inzwischen ist da offensichtlich wieder Schaumoffensive angesagt, aber ist immer sehr funktional, die Beziehung.
Ne? Absolut. Und ich glaube, da muss sich auch niemand was vormachen und denken, dass er irgendwie ein guter Partner für Amazon ist. Mhm. Das ist eine klare Zweckbeziehung und das ist auch okay so. Man muss sich das nur bewusst sein. Und ich glaube, es gibt für beide Seiten, es gibt für Amazon Vorteile des Ganzen. Es kann aber auch für einen selber Vorteile des Ganzen geben. Mhm. Man kann sein Business viel, viel größer aufbauen, als es ohne Amazon möglich wäre. Also das muss man auch einfach mal so sagen. Aber ja, also ich glaube, man sollte nicht in das Denken verfallen, dass Amazon auf einen angewiesen wäre. Selbst die Deutsche Post musste das feststellen. Keine Ahnung. Und selbst wenn du denkst, du hast das Monopol, Amazon hat die Möglichkeit, das aufzuknacken.
Ja, kaufen sich auch eins, genau. Ja, ja. Von welchen drei Personen hast du denn am meisten gelernt? Müssen jetzt nicht drei sein, aber.
Ja, also ich glaube, am Anfang habe ich ganz viel von meinem Vater gelernt und viel mitgenommen. Später dann so einer der größten Einflüsse hat mit Sicherheit mein Geschäftspartner Paul Nickel gehabt, der mir extrem geholfen hat, immer Dinge größer zu denken, größer, weiter, höher, schneller. Ja, das war echt immer super. Und dann zuletzt mit Sicherheit von meiner Frau, die von ihren Wurzeln her komplett anders aufgewachsen ist als ich und komplett andere Komponenten in unsere Beziehung und auch in mein Leben gebracht hat. So Sachen wie Familie oder Empathie und sowas angeht. Einfach komplett neue Perspektive, wo ich extrem viel mitnehmen konnte. Ja.
Und wenn ich vielleicht auf deinen Geschäftspartner, den Paul heißt er, glaube ich, zurückkomme, wie ergänzt ihr euch sozusagen? In welchen Themen, also wo klingt ihr euch zusammen, ne, dass ihr da als Team auch einfach stärker seid?
Genau, also Paul ist, glaube ich, vor jetzt so ungefähr 7 Jahren operativ ausgeschieden. Aber worin Paul immer extrem gut war, während ich immer versucht habe, relativ schnell, also ich war immer so der Salami-Taktik-Typ, immer so den Schritt, den nächsten Schritt und so. Man kann da, oder ich habe für mich entdeckt, dass ich damit auch sehr, sehr, sehr viel erreichen kann, weil Paul immer, das ist nicht genug, das ist nicht groß genug, so du musst dahin, nicht hierhin. Und da haben wir uns wirklich, glaube ich, immer ganz gut ergänzt, während ich so versucht habe, immer eher pragmatisch, problemlösend so unterwegs zu sein, war Paul immer komplett, nicht verrückt, aber hat schon immer gut visionär sozusagen auch nochmal die Schranken geöffnet sozusagen und nicht nur Probleme zu sehen, sondern auch viele Opportunities zu sehen.
Ach so, das heißt, du bist eigentlich sehr stark so auf Execution auch fokussiert.
Ja, inzwischen tatsächlich nicht mehr so, aber früher, also gerade speziell am Anfang, doch sehr, sehr, sehr stark. Also ganz am Anfang, keine Ahnung, also ich meinte gerade irgendwann mal, war mal mein Wunsch irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro im Monat, dass ich mir ein neues Handy kaufen kann, damit zu verdienen. Da dachte ich mir irgendwann, hey, vielleicht kann das ja mein Job werden, das wäre ja absoluter Traum. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, vielleicht könnten wir ja mal größer werden als irgendwie, weiß ich nicht, Geizhals oder sowas. Und genau so irgendwie ist dann immer Stück für Stück meine persönliche Vision sozusagen gewachsen. Und dann aber auch durch die Zusammenarbeit mit Paul habe ich dann immer verstanden, so ja, so das ist es nicht. So, wir sind in einer absolut außergewöhnlichen Situation ohne externes Funding. Wir können tatsächlich die richtigen Entscheidungen, die langfristig richtigen Entscheidungen treffen, die wir denken, die richtigen Entscheidungen sind. Und wir haben wahnsinnig viel Besucher, wir haben ein tolles Produkt, wir haben die Chance, ein soziales Netzwerk, und das klingt jetzt dann vielleicht übertrieben, aber in der Größenordnung von einem, es gibt kein soziales, Shopping ist ein total soziales Thema, ja. Normalerweise, wenn du offline shoppen gehst, keine Ahnung, wenn du für Klamotten shoppen gehst, gehst vielleicht mit deiner Frau oder deinem Mann oder Freundin oder Freund oder was auch immer und sagst so, hey, gefällt dir das? Nee, das finde ich nicht so gut. Guck mal da hinten, die Hose, die sieht doch voll cool aus. Oder wenn irgendjemand einen Fernseher kauft, in meinem Freundeskreis, werde ich angerufen und sage, hey Fabi, ich will einen neuen Fernseher kaufen, wen soll ich denn kaufen? Es ist ein total soziales Ereignis. Und dann gucken wir uns das Ganze mal online an. Dann gibt es Amazon, da ist ein großer Suchschlitz auf der Seite. Da gibst du dann Fernseher ein. Das höchste der Gefühle ist, vielleicht lest du noch ein paar Kundenbewertungen durch, drückst auf Einkaufen und dann landest du im Warenkorb. Ja? Das komplette soziale Element ist gone, existiert nicht mehr. Und wir können das bauen. Also so wie irgendwie, weiß ich nicht, Spotify mit Playlisten diese Komponente für Musik abdecken konnte, wie Pinterest das für Inspiration macht oder Twitter für Nachrichten. So glauben wir halt, dass Pepper.com das für Shopping machen kann.
Ja, ja. Also ich meine, richtigerweise, ne? Also das sind natürlich unterschiedliche Ansätze. Ne? Also so ein Deal-Ansatz ist wahrscheinlich immer der generalistischste Ansatz. Ja? Du kannst natürlich im Shopping sich sehr viel auf Experience fokussieren und da gibt es natürlich auch wieder so die Pinterest Nation. Aber unterm Strich, ne, das trägt halt E-Commerce ist schon das Angebot einfach immer sehr entscheidend. Ne?
Genau, also ich glaube, ganz, ganz, ganz langfristig wird es so sein, dass Preise einfach überall die gleichen sind. Dementsprechend spielt Preis irgendwann keine Rolle mehr. Und dann geht es eher darum, welches Produkt kaufst du. Also kaufst du jetzt das OnePlus 8T oder Samsung Galaxy S40 Ultra oder sowas. Und ich glaube, da werden hoffentlich wir oder eben sonst generell auch Communities eine große Rolle spielen, weil Leute gerne dieses, also man möchte nicht alleine mit seiner Entscheidung sein. Als Verbraucher trifft man gerne oder oder lässt man sich auch gerne mal Entscheidungen abnehmen auf Basis von Expertenwissen. Also man liest Testberichte oder Kundenbewertungen oder sowas. Aber das dauert eigentlich alles zu lange. Und trotzdem möchte man ja die gleich gute Kaufentscheidung treffen. Ja.
Ja, ja.
Aber da haben wir noch einen langen Weg.
Ich wollte sagen, da reden wir von 20 Jahren oder so. Die Preisarbitrage ist da sicherlich noch, verfolgt uns da noch eine Zeit.
Ja.
So, kurze Frage noch. Hast du irgendwelche besonderen Eigenheiten, jetzt wenn wir vielleicht mal auf die Arbeitsweise bezogen, auf die du jetzt ungern verzichten möchtest?
So, ich muss gestehen, ich bin extremer Notizenmensch. Und habe auch meine Apple Notes für mich da gefunden, jahrelang mit viel rumprobiert und immer auch trotzdem immer noch wieder an anderen Sachen am rumprobieren. Aber immer ein bisschen mitzukritzeln, ein bisschen was aufzuschreiben, das irgendwie abzulegen, das ist für mich total wichtig und hilft mir. So, ich gucke relativ selten danach nach, ab und zu gucke ich mal nach, aber es hilft mir beim Strukturieren oder beim Speichern von Informationen, glaube ich.
Ja, es ist am Ende auch wieder ein Fokus-Tool, ne? Also es gibt ja die zwei Richtungen, was ich so gehört und gesehen habe. Die einen, die alles mitschreiben und dann sauber irgendwo ablegen, ne? Und die anderen, die wirklich gar nichts mitschreiben. Und die kannst du schneller abrufen, aber cluttered, ne? Also das führt zu deutlich mehr Unruhe, nach dem, was ich gesehen habe. Ne?
Ja.
Ja. Was tust du, wenn dir irgendwie alles zu viel wird? Also ich schätze dich als jemand ein, der fast zen-artig unterwegs ist, aber ich weiß nicht, kannst du auch mal laut werden?
Ja, das dauert lange. Es dauert tatsächlich, also es passiert immer, also passiert gefühlt im Alter immer mehr. Also früher war es wirklich absolut unmöglich, mich aus der Ruhe zu bringen. Inzwischen schafft man es, keine Ahnung, ob mein Geduldsfaden ein bisschen kürzer geworden ist oder ich einfach nur besser weiß, was ich eigentlich will. Aber ich versuche da immer noch, also ich bin da, glaube ich, immer sehr ausgeglichen und versuche eher zu verstehen, wie ich das Problem lösen kann, wie ich irgendwie helfen kann oder auch darüber nachzudenken, was kann denn jetzt Schlimmes für mich darüber nachzudenken, was denn jetzt das Schlimmste, was wirklich passieren kann. Meist ist das gar nicht so schlimm und dann kann ich wieder relativ schnell relaxen. Dann der nächste Schritt wäre eigentlich drüber nachzudenken, was kann denn Gutes aus der Situation rauskommen und wie komme ich dahin?
Also du machst das eher für dich selbst sozusagen. Also erstmal die Klarheit da.
Ja, genau, absolut. Also erstmal muss ich die Situation für mich verstehen.
Super. Ja, du kurz noch zu IO. Du bist ja jetzt auch schon einige Zeit dabei, höre ich. Sehr viel auch irgendwo davon partizipiert. Was interessiert dich generell an IO? Also auch jetzt vielleicht, ob jetzt in der aktuellen Situation oder so, bist du eher so der Eventmensch oder
gar nicht.
Forum
aktiv? Tatsächlich, genau, also eigentlich hauptsächlich Forum, wobei ich sagen muss, also generell interessiert mich extrem der Austausch mit, also der wertfreie und ehrliche Austausch. Auch das habe ich inzwischen, keine Ahnung, ist jetzt nicht so, dass ich früher gelogen hätte, aber ich habe früher einfach Leuten weniger erzählt. Und inzwischen durch IO ist mir egal. Ich versuche so schnell wie möglich für mich rauszufinden, ob man irgendwie an ähnlich denkt, auf denselben Themen denkt. Und selbst wenn das jetzt ein Konkurrent ist und der vielleicht irgendwie 5 Informationen da mitnehmen kann, gut, dann kriegt er beim nächsten Mal keine Informationen mehr.
Oder eine andere.
oder genau. Sehr gut. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, direkt strategisch falsche Informationen zu streuen. Das ist natürlich sehr gute Taktik. Ja, das schätze ich schon extrem, da den Austausch zu haben und zu wissen, okay, man redet hier über die gleichen Dinge. Und wir können ehrlich zueinander sein und müssen jetzt hier keinen Eiertanz veranstalten.
Okay. Kannst du dich an irgendwas erinnern, was du außerhalb von einem Forum dort irgendwo mal gesehen, mitgemacht hast, was du weiterempfehlen würdest?
Ja, Warren Rustand war in Berlin. Und also der Typ scheint ja auch eine IO-Legende zu sein. Ja. Und der Vortrag, ich bin jetzt nicht so ein, keine Ahnung, Tony Robbins, Motivator-Typ, aber das hat mich nachhaltig beeindruckt, was diese Person A in seinem Leben geleistet hat und B, wie der das geschafft hat, Leute mitzureißen und auch Leute zu trainieren, also viele Sportler, Hochleistungssportler trainiert, viele Unternehmer trainiert oder gementort. Das war wirklich, wirklich, wirklich geil. Also das, da war ich echt monatelang danach noch gehypt.
Wow. Ja, echt stark, stark. Ja, da gibt es ja unglaublich vielfältige Figuren, ne? Also manchmal, ja, die auch irgendwie den Kern von Yoda noch immer wieder irgendwie beeinflussen da. Ja.
Ja.
Grandios. Fabian, wir haben eine der längsten Folgen. Wir waren unglaublich sportlich unterwegs, aber ich glaube, das ist jetzt trotzdem beim Zuhören, wird die Zeit da so schnell rasen. Es waren unglaublich viele starke Facetten. Ich fand es ganz großartig. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, die Energie, die Offenheit. Ja, ich glaube, das ist enorm lehrreich. Tausend Dank.
Danke, Miro.
Weiterhin viel Erfolg. Alles Gute für dich, für euch und natürlich auch in deiner IO-Erfahrung. Ja, vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.